Herzlich willkommen im Gestaltcafé. Schön, dass du hier bist. Hier kannst du inspirierenden Gesprächen rund um das Thema Gestalttherapie lauschen. Ganz nach dem Motto des gleichnamigen Buches von Irving Polster, jedes Menschenleben ist einen Roman wert, möchte ich in diesem Podcast mit meinen InterviewpartnerInnen die Gestaltarbeit erlebbarer und zugänglicher machen. Mein Name ist Katharina Renke. Ich bin Gestalttherapeutin und angehende Psychologin. Wenn du dich auf deine ganz eigene Gestaltreise begeben möchtest, buche unverbindlich ein Erstgespräch. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen im Gestaltcafé-Podcast. Heute ist Franz Mittermeier aus dem Institut für Gestalt und Erfahrung im Gestaltcafé zu Gast und wir sprechen über das Thema Heldenreise. Die Heldenreise führt dich durch eine verschleppte oder aktuelle Krise, in der du dich mit deinen heldenhaften inneren Anteilen verbinden kannst und innere Dämonen oder Hemmungen und Ängste überwinden kannst. Das Ganze ist eingebettet in ein 5-tägiges Gruppenseminar, Selbsterfahrungsseminar und lebt von dem Heldenmythos. Ich bin einfach sowas von begeistert von dem Gespräch mit Franz. Er selbst hat damals als Paul Rebelliot, der Gründer der Heldenreise, nach Europa kam, bei ihm gelernt, war später Assistent in seiner Ausbildung und ist mittlerweile fast 70 und leitet immer noch Heldenreisen. Und das heißt, wir erfahren jetzt gerade aus erster Hand, was eine Heldenreise ausmacht, durch welche Stationen du als Teilnehmerin in dem Seminar gehst und was für Schätze du dort entdecken kannst für dich. Freu dich auf dieses lebendige Interview mit Franz und alle Infos zu Franz und zum Institut findest du hier in den Shownotes des Podcasts, in der Beschreibung. Und ansonsten lass uns in Kontakt bleiben, abonniere gerne meinen Newsletter. Auf meiner Homepage findest du da den Link zum Eintragen oder schau auf meinem Instagram gestaltcafé-podcast vorbei. Ich freue mich auf dich. Ja, herzlich willkommen im Gestaltcafé Franz Mittermeier. Wo schaltest du dich denn heute zu und nebenbei schön dich kennenzulernen? Wir haben uns jetzt gerade wirklich nur ganz kurz erst gesehen. Ja,
das finde ich auch sehr schön, freut mich auch sehr. Und ich sitze in meinem Arbeitszimmer, oder besser gesagt im Büro vom Institut für Gestalt und Erfahrung. Genau, bei Wasserburg am Inn im schönen Oberbayern. Ja.
Ich habe selbst jahrelang in Passau studiert und in Wasserburg bin ich da auch vorbeigekommen in meiner Zeit. Allerdings wusste ich damals noch nichts von Gestalt. Und umso schöner, dass wir uns über die Gestalt jetzt kennenlernen. Dein Sohn hat mich angeschrieben auf Instagram. Der Moritz?
Ja, genau. Ja.
Zwar soll es heute um die Heldenreise gehen. Und jetzt würde mich vielleicht so als Einstieg interessieren, dein Institut Gestalt und Erfahrung, wann hast du das gegründet? Und hing das damals schon mit der Heldenreise zusammen? Oder wie war das?
Genau. Ja, das wurde 1994 gegründet von meinem Kollegen Thorsten Zilcher und mir. Und da haben wir schon 20 Jahre Erfahrung mit der Heldenreise gehabt, oder? Nee, das ist jetzt übertrieben. 10 Jahre hatten wir Erfahrung mit der Heldenreise, klar zu sagen, ja, genau. Weil die Heldenreise kam so 1982, 83 zu uns.
Und was heißt, die kam zu euch? Nach Deutschland generell oder? Ja.
Ja, nach Europa und auch nach Deutschland generell.
Und was war deine Rolle damals? Also ich steige jetzt gerade direkt ein.
Ja. Ja, es ist eigentlich eine ganz einfache Geschichte. Ich war Teilnehmer einer Gestalttherapie-Ausbildung, Gestaltkörpertherapie Berlin und Johnson. Und eine Ausbildungskollegin erzählte von einer Freundin von ihr, die in Esalen in Kalifornien einen Paul Rebelliot kennengelernt hat. Und der hat da mit ihnen eine Heldenreise gemacht, allerdings auch einen ganzen Monat. Aber sie könnte da so ein Seminar von einer Woche machen. Und diese Kollegin in der Ausbildung, die hat mir ein bisschen erzählt, was da so los ist und wie das so funktioniert. Und ich bin von Grundberuf Pädagoge, Diplompädagoge, habe damals Jugendarbeit gemacht und war immer sehr praktisch orientiert und fand es absolut interessant, was die da erzählt haben.
Ein Monat.
Ja, in Esalen, das war ein Monat. Das war so ein Work-Study-Programm, wo die tagsüber mitgearbeitet haben und abends dann immer so abschnittsweise Phasen der Heldenreise gemacht haben. Genau, und dann habe ich gesagt, ach komm, Erika, mach das doch mit uns, lad deine Freundin ein, die Marlies Afflerbach. Ich trommle ein paar Leute zusammen, finde schon Kollegen, Freunde und so weiter, und dann mach doch mal die Heldenreise mit uns. Und dann haben sie das gemacht. Und von da ab, seitdem bin ich absoluter Fan der Heldenreise. Das ist einfach so mein
Wow.
Ding. Genau.
Also taktisch orientiert habe ich rausgehört. Und was war für dich da so dieses Praktische oder dieses Erfahrungsorientierte damals, was vielleicht neu war für dich mit der Heldenreise? Was erinnerst du gerade, wenn du dich zurückerinnerst damals, was hat dich da gepackt?
Was mich wirklich gepackt hat, war, dass sehr viel Körperlichkeit, Bewegung, Tanz, Fantasiereisen in Bewegung und so weiter, wirklich alles verkörpert wurde. Und das auf der Basis dieses Monomythos der Heldenreise, dieser Urgeschichte der Menschheit sozusagen, wie wir Menschen durch Krisen gehen. Und ja, und das ist ja auch das, was die Heldenreise tut. Sie hilft uns, durch Krisen zu gehen und die anstehenden oder noch nicht vervollkommten Krisen zu bewältigen und abzuschließen.
Also quasi nochmal für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die vielleicht auch den Begriff Heldenreise noch gar nicht kennen. Es ist ein Format jetzt heutzutage von einer Woche oder wie lang?
Eine Woche, 5 Tage, manche machen 6 Tage. Ja.
In der die Teilnehmenden eine eigene Heldenreise durchlaufen. Also du sprichst von der Urgeschichte, vom Monomythos, und ich glaube, da würde ich gern direkt einsteigen und bevor wir nochmal zurückschauen, wie das damals war, aber was ist denn ein Monomythos oder was ist der Monomythos der Heldenreise so?
Ja, James Joyce hat den Begriff geprägt, des Monomythos. Und Joseph Campbell, ein ganz berühmter Mythologe, hat dann herausgearbeitet, dass im Grunde die Heldengeschichten und Heldinnengeschichten auf der ganzen Welt einer bestimmten Abfolge folgen, einem bestimmten Weg folgen. Und das ist der Monomythos der Heldenreise. Hat den herausgearbeitet und auf dem basiert sehr viel, so diese Erfolgsdrehbücher in Hollywood, die machen das alles ganz bewusst. Und Paul Rebbio war damals mit Joseph Campbell in Esalen und wurde inspiriert von ihm wie von vielen anderen, weil damals war ja sozusagen die ganze Gründergeneration der humanistischen Psychologie war dort versammelt, hat sich dann mal wieder getroffen und hat dort gelebt und hat sich da inspirieren lassen und auf der Basis eben dieses Monomythos dann seinen Workshop kreiert.
Okay, also das heißt, das war auch ein gewisser Zufall, dass Joseph und Paul quasi in Esalen sich getroffen haben und da so eine große Schnittmenge irgendwie gefunden haben. Ja.
Vermute ich jetzt mal, ja. Wobei, da waren ja noch viele andere und das alles hat Paul Rebbio dann auch mit eingebaut, methodisch. Zum Beispiel Gabriel Roth, die ja mit den 5 Rhythmen sehr bekannt geworden ist in den letzten Jahren erst. Die war damals, vor 40 Jahren oder 45 Jahren, auch mit Paul Rebbio in Esalen. Und er hat von ihr viele Tanzelemente übernommen, beispielsweise, die in seinen Workshops eine Rolle spielen.
Oh, okay. Okay, also ich glaube, jetzt haben wir schon so darüber gesprochen, was ist der Mythos an sich oder wie kommt es überhaupt dazu? Wir haben deine Begeisterung für den praktischen Anteil, aber wie war das dann? Na, die Heldenreise ist ja ein geschütztes Format. Ich nehme an, das ist überall, wo man eine Heldenreise machen kann, ähnlich. Also man durchläuft als Teilnehmer gewisse Stationen und füllt es mit seinem eigenen persönlichen Erleben auf. Und was sind das für Stationen? Also ich habe tatsächlich noch keine Heldenreise gemacht. Das sind das ganz Grundfragen, die ich gerne nochmal stellen möchte.
Ja, es ist tatsächlich so, wie du sagst, dass jede Person, jede Teilnehmerin, jeder Teilnehmer seinen ihren eigenen Weg geht. Auf der Basis dieses gemeinsamen Weges, auf der Basis dieses Monomythos. Es ist entstehen, also wenn jetzt da meinetwegen bei uns, wir nehmen 18 Teilnehmerinnen, da entstehen 18 Geschichten, 18 Heldengeschichten, weil jeder einzelne seine eigene Heldengeschichte hat. Und die formt sich ganz viel durch Fantasiearbeit, wobei die Fantasiereise kennen wahrscheinlich die meisten, wobei die bei der Arbeit meistens in Bewegung gemacht wird. Nicht im Liegen, innere Bilder, sondern in Bewegung und innere Bilder, was dem eine ganz andere, wie soll ich sagen, Tiefe und auch Wirksamkeit verleiht, weil alles von vornherein verkörpert wird. Und das ist das, was es so wirksam macht. Da oben kann viel passieren, meinetwegen auch noch mit den Emotionen. Und der Körper muss mitgehen mit dem ganzen Prozess. Der muss mitlernen, sonst bleibt man auf halber Strecke sozusagen hängen. Das ist so das ganz Wichtige dabei. Du hast nach den Stationen gefragt.
Ja.
Die erste Station ist die Lebensumgebung. Da, wo ich gerade bin, kann man auch als Königreich beschreiben, auf der mythischen Ebene, weil das ist das Schöne, dass man da immer die mythische Ebene mit reinnehmen kann. Das, wie es dir gerade geht. Wie es dir geht in der Arbeit, zu Hause, mit den Liebsten, mit dir selbst. Das ist der Start. Und dann kommt ein Ruf. Irgendein ruft dich auf den Weg zu machen. Das kann ein Äußerer sein, dass jemand sagt, da gibt es die Heldenreise, geh mal dahin, ist gut für dich, sage ich dir. Oder ein innerer Ruf, dass du selber merkst, ja, ich will mich verändern und du gehst auf die Suche und findest zum Beispiel halt die Heldenreise.
Ich merke gerade so, dadurch, dass du jetzt hier im Podcast bist, ich bin in der Versuchung, das schon als Ruf zu interpretieren, dass ich mich.
Ja, kann durchaus sein.
Okay.
Man muss ja schauen, wie es dann weitergeht letztendlich. Ne? Da gibt es dann auch die Weigerung und so weiter, die ersten Widerstände, wo ich sage, ach was, kostet Geld, hab keine Zeit, ach ist ja doch wieder nichts und so weiter und so weiter und so weiter. Wenn man die überwunden hat, dann macht man sich auf den Weg. Die nächste Station ist der Held, die Heldin, die Heldenseite von uns. Die Seite, die Wünsche hat, Bedürfnisse hat, die auch stark ist, die auch was kann, die mutig ist, die sich auf den Weg machen will, die meinetwegen Kontakt haben will, die meinetwegen frei sein will, die meinetwegen einfach tun will, was sie meint oder spürt, dass es ihres ist. Das ist der Held, die Heldin. Und die arbeiten wir raus über Projektionen. Das heißt, da finde ich zum Beispiel in der Kindheit fand ich die und die Person toll. Pippi Langstrumpf mit ihrer Frechheit und mit ihrer Stärke und so weiter. In der Jugend war es vielleicht die Filmfigur, die ich toll fand. Dann gibt es ein Tier, das ich toll finde und so weiter. Und in diese Figuren projizieren wir rein, was wir eigentlich irgendwo selber sind. Das ist so die das Geheimnis der Projektion. Genau. Und daraus entwickeln wir dann auch wieder mit einer Fantasiereise in Bewegung die Heldenfigur, die Heldin.
Das klingt erstmal alles so rosig. Ich freue mich jetzt gerade schon auf die Dämonen, wenn du gleich von mir. Ja.
Genau. Je mehr sich dann der Held zeigt oder die Heldin, kommt der Dämon und sagt, ja, du spinnst wohl, was soll denn das? So geht's ja gar nicht. Also, das ist ja alles Unsinn und so weiter. Und den arbeiten wir aber hauptsächlich über den Körper raus. Und zwar über das, was Wilhelm Reich Charakterpanzer genannt hat. Das heißt, unser Körper verformt sich über unser uns festhalten, uns blockieren. Da kriegen wir unsere Spannungen, unsere chronischen Spannungen auch im Grunde dann auch, wenn es schlimm kommt, halt wirklich körperliche Symptome auch auf Dauer. Und das verstärken wir. Das ist aber die Opferseite. Das ist nicht der Dämon, sondern der Dämon ist der Teil in uns, der das macht. Das sind wir ja auch selber, nur nicht bewusst. Das ist ein unbewusster Anteil in uns, der uns verkrampfen lässt und zurückhalten lässt. Und im Grunde ist das der Statthalter von Ängsten, von negativen Fantasien und so weiter.
Ein Beispiel oder erinnerst du dich an eine Körperpanzerung, die bei dir selber ganz präsent war oder bei Teilnehmern?
Ja, bei mir waren zum Beispiel meine Knie komplett durchgedrückt. Das kam noch aus meiner Jugendzeit oder späteren Kindheit, wo die Situation bei uns, müsste ich jetzt weit ausholen, aber sehr hart war und ich es wirklich durchstehen musste. Und dann habe ich meine Knie blockiert, um es durchzustehen und das hat der Körper übernommen und nie mehr losgelassen erstmal. Und erst über so eine Arbeit haben meine Knie wieder gelernt loszulassen und ich hatte noch mit 30, hatte ich schwere Knieprobleme, konnte kaum mehr auf Berge gehen und so weiter. Und jetzt werde ich nächste Woche 70 und habe überhaupt keine Probleme mehr. Als Beispiel. Ja, genau. So. Aber der Dämon ist der, der das macht. Und
Genau,
der
das.
Dämon ist ein ganz wilder Geselle, auch ein sehr starker und machtvoller Geselle. Und es macht aber Spaß, mal in den Dämon zu gehen, weil da ist natürlich auch viel Lebendigkeit drin, viel Energie drin.
Lächelst, wenn du das sagst. Du
Ja,
redest
klar.
stark und machtvoll und Geselle. Und dann
Ja.
gibt es dieses Wort Dämon, der das ja eher negativ besetzt ist. Wenn du davon redest, habe ich überhaupt keine Angst oder bin ich sogar eher so total mit offenen Augen gerade da und ja, freue mich davon zu also davon zu erfahren.
Ja, der Dämon, der ist eine sehr, sehr, oder hat sehr tolle Kräfte. Das Problem ist nur, dass es im Normalfall gegen uns selber wendet, gegen die Heldenseite wendet und wir dann da blockiert sind, da gelähmt sind. Wenn der Held will, dann zieht er los, der Dämon hält zurück, zieht wieder zurück, dann sagt der Held wieder, ich will aber, der Dämon sagt, geht aber nicht. Und da sind wir gelähmt, entweder auf niedrigem Energieniveau, weil wir schon runtergefahren haben in Richtung Depression, sondern wir finden einfach nicht raus, oder auf hohem Energieniveau, dass es uns fast zerreißt. Wir wollen das und wir trauen uns nicht und das wollen wir aber und wir legen uns wieder selbst ein Bein und so weiter. Das ist ja so das, wo wir eigentlich erstmal losgehen. Das ist ja der Grundkonflikt.
Und jetzt die Frage, was passiert, wenn der wieder frei wird oder wenn wir diesen Dämon, das Gold im Schatten entdecken, wie Jung vielleicht sagen würde, wie geht's dann weiter so?
Ja, wenn man den Schattenbegriff dazu nimmt, der Dämon ist nicht der Schatten, aber er ist Teil vom Schatten. Er
Ja.
ist der Teil vom Schatten, der sich gegen uns selbst wendet, sozusagen. Und das Wesentliche dann, da passiert in der Konfrontation zwischen der Heldenseite und der Dämonenseite, wo man immer wieder abwechselnd in die zwei Rollen schlüpft. Mal ist man Heldin, mal ist man Dämonin. Und man kämpft da. Reine Gestaltarbeit letztendlich, wobei wir versuchen, das sehr auf körperlicher Ebene auch zu machen, damit der Körper mit dabei ist auch und mitgehen kann.
Bedeutet das, dass du, wenn du zum Beispiel als Therapeut begleitende Person bist, deinen Körper auch mit anbietest als Kontaktfläche? Oder was bedeutet da körperlich?
Das tue ich manchmal, aber in dem Kontext nicht. Sondern wir machen das so, wenn wir sehen, dass da Fäuste kommen zum Beispiel oder es krallt, dann bekommt diejenige Person eine schöne Matte hingestellt oder eine Decke und kann damit dann agieren und damit aktiv werden und damit dann alles ausdrücken. Und die Konfrontation beginnt normalerweise damit, dass beide sauer sind. Die Heldenseite ist sauer, dass dieser blöde Dämon sich weitergehen lässt und der Dämon ist sauer, dass dieser blöde Held da schon wieder meint, er muss jetzt irgendwas ändern, so ungefähr. Sehen sich gar nicht grün und kämpfen sich da in der Regel ganz schön ab. Und wenn es aber ganz gut läuft, das ist so das Geheimnis dahinter, das man trotzdem sagen darf, ist, dass die Dämonenseite merkt und wirklich ak akzeptiert, dass die Heldenseite inzwischen sich selbst schützen kann. Weil der Dämon ist entstanden aus dem Versuch des kleinen Kindes oder auch des älteren Kindes, sich zu schützen. Und hat halt bestimmte Muster gelernt, wie das funktioniert, sich zu schützen. Und da können wir auch dem Dämon dankbar sein, weil der hat uns geschützt. Der hat dafür gesorgt, dass wir da sind und am Leben sind. Nur er macht es halt auf eine Art und Weise, die vielleicht inzwischen überholt ist, die nicht mehr nötig wäre, die reifen könnte. Und wenn der Dämon das checkt und die Heldenseite, der Held, die Heldin, das dem Dämon auch klar machen kann, ich kann es jetzt selber, dann kann der Konflikt plötzlich sich in Luft auflösen. Und wenn sich dann noch die Heldin oder der Held bedankt beim Dämon für die Leistung, die er erbracht hat die ganze Zeit, für das Schützen und so weiter, dann sind die beiden einfach nur noch ein Herz und eine Seele. Und so kann es funktionieren, dass sich dieser Konflikt wirklich in Luft auflöst. Das ist der beste Fall. Oft ist es einfach dann auch einfach ein Kompromiss, ein Vertrag, ein Deal. Du darfst das und das, dafür warne ich dich, wenn es gefährlich wird oder so, sagt der Dämon und der Held sagt, ich gehe jetzt los und du darfst mitgehen, aber lass mich einfach agieren. So, irgend so ein Vertrag, das geht auch. Der Idealfall ist aber, wenn sich der Konflikt auflöst.
Ich habe jetzt so, also zum einen, ich war sehr gerührt gerade, als du davon gesprochen hast, dem Dämon auch dankbar sein zu können. Und es hat mich an meine eigene gestalttherapeutische Ausbildung erinnert, den Widerstand zu würdigen,
Ja, genau.
diese Haltung auch einzunehmen. Und dann habe ich mich noch gefragt, als ich mir vorgestellt habe, wie die Konfrontation stattfindet und dass da auch, ja, ich nenne es jetzt einfach mal Katharsis im Raum ist und ausagieren. Und wo gibt es dann, wie werden die Menschen begleitet, dass da auch, also das habe ich gerade so als Impuls, dass da auch eine gewisse Art von Erdung oder Erwachsenen-Ich wieder reinkommt. Wie funktioniert das? Also trotz dieser Lebendigkeit, wie komme ich wieder zum, ja, in so eine Zentriertheit, Erdung?
wenn wir von Yin und Yang sprechen, wie gehe ich wieder ins Yang? Oder also, ich versuche es gerade zu erklären, was machst du damit? Ja.
Wir sind schon, wie soll ich sagen, absichtlich immer wieder in dieser Fantasy-Ebene, Fantasie-Ebene unterwegs, auch in einer Art spirituellen Ebene, um da Prozesse zu ermöglichen. Aber in dem Ritual, die Heldenreise ist im Grunde ein Ritual, sind auch immer wieder Phasen, die einen wieder auf den Boden holen und die wieder für Erdung sorgen. Zum Beispiel jetzt bei der Geschichte mit Held und Dämon, wenn sich die beiden miteinander vereinen, ist sowieso alles gut letztendlich, auch auf einer höheren Ebene sozusagen. Da braucht es jetzt nicht viel Erdung. Und trotzdem kommt dann am nächsten Tag noch ein Transformationstanz, eine Methode, die Paul Rebbio entwickelt hat, eine ganz wunderbare, wo man die Energie von dem Helden und dem Dämonen oder Heldin und Dämonen oder wie auch immer, wo man die vereinen und transformieren kann. Und das bringt dann wieder eine Erdung rein, wieder einen Wiederboden rein in das Ganze. Und es ist so ein Bogen auch, der halt, es ist ein Kreislauf, den man geht. Man geht sozusagen im Alltag los, geht den großen Weg und kommt im Alltag am Schluss wieder an.
Ja, verstehe.
Auch über den großen Weg versuchen wir die Erdung möglich zu machen, dann wieder am Schluss, sodass wir es uns leisten können, zwischendrin schon auch mal eine Weile auf einer anderen Ebene unterwegs zu sein.
Ja, danke. Das ist nämlich, glaube ich, auch jetzt in den letzten Tagen war das so präsent bei mir, weil ich einen Austausch mit einem Kollegen hatte, der hat die Gestalttherapie über eine Heldenreise kennengelernt. Und ganz persönlich hat er die Erfahrung gemacht, dass er sah seine Lebendigkeit entdeckt hat. Das war was ganz Wertvolles für ihn. Und dann hat er aber so gedacht, dachte er irgendwie, Gestalttherapie, da geht es um Lebendigkeit. Und dann habe ich so gesagt, Mensch, aber Lebendigkeit kann ja für jemand anderen ganz anders aussehen. Was heißt es denn, lebendig zu sein? Und wir sind so an so einen Punkt gekommen, wo ich so gesagt habe, ja, geht jetzt gerade ein bisschen weg, aber es scheint irgendwie wichtig für mich zu sein. Lebendigkeit ist nicht nur Ausagieren, sondern es heißt auch Wahrnehmungsfähigkeit und im Kontakt mit sich selber sein. Also was würdest du dazu sagen? Was ist Lebendigkeit oder was wäre im Idealfall, dass Teilnehmer mit einer Fähigkeit vielleicht auch rausgehen aus dem Seminar oder was, ja.
Ja, Lebendigkeit ist schon ein guter Begriff und da hast du vollkommen recht, das gibt es ja auf allen Ebenen. Was die meisten Menschen, die jetzt zum Beispiel eine Heldenreise gehen, wo sie am meisten blockiert sind, das ist die Körperebene, die Bewegungsebene. Und für die ist natürlich das eine Lebendigkeit, die sie erst entwickeln können. Dann die emotionale Ebene, da geht es genauso um Lebendigkeit. Wenn ich meine Emotionen eingefroren habe, meine Trauer, meine Freude und so weiter, dann ist es auch ein Akt der Lebendigkeit oder der zunehmenden Lebendigkeit, wenn ich das befreie. Und das haben wir ja beide, die beiden Ebenen haben wir ja wenig, wie soll ich sagen, im Schulsystem und so weiter, wenig entwickeln können. In unserer Kultur, in anderen ist das ein bisschen anders, aber in unserer Kultur wenig entwickeln können. Das Einzige, was wir entwickelt haben, ist ja der hier. Und da nur die kognitive Seite, weil da hat ja auch eine andere Seite. Und wenn ich jetzt da zum Beispiel in Richtung Spiritualität gehe, es ist auch eine zunehmende Lebendigkeit. Also für mich gibt es Lebendigkeit wirklich auf all diesen Ebenen. Und jede Teilnehmerin, jeder Teilnehmer findet das, was er braucht. Der eine findet mehr auf der Körperebene, der andere mehr auf der Herzensebene und der andere wieder mehr auf der visuellen Ebene, meinetwegen.
Wow, das finde ich gerade total schön, quasi, dass es einen Rahmen gibt, wo man einfach verschiedene Erfahrungen auf all diesen Ebenen machen kann in der Heldenreise.
Ja.
Für manche sind eben diese energievollen Tänze, zum Beispiel der Transformationstanz, eindrücklicher oder und
Ja.
für andere sind es wieder der Kontakt mit den Emotionen oder okay, ja.
Wir versuchen da wirklich alle Teilnehmenden anzusprechen, dass alle irgendwas finden. Es gibt zum Beispiel Leute, die tun sich sehr schwer mit Bildern. Das mit inneren Bildern, Visionen, Visualisierungen. Und wir arbeiten viel damit, was für manche da schon ein bisschen frustrierend ist. Und wir versuchen dann aber, das auszugleichen, dadurch, dass halt auch sehr viel auf der Ebene des Fühlens passiert. Und versuchen die dann zu unterstützen, dass sie da ihre Erfahrungen dann einfach bevorzugt und mehr machen können.
Jetzt überlege ich gerade, du hast jetzt die verschiedenen Stationen erklärt. Habe ich dich da abgeschnitten? Gibt es noch eine
Ja, die
weitere?
ist immer noch nicht. Denn bei der Heldenreise geht's dann eigentlich, geht dann die Reise eigentlich erst los.
Ach so.
Also, ja. Und wir dann von Tagen her immer schon ziemlich am Ende sind, aber geht die Reise eigentlich erst los. Denn, also wenn man es größer anschaut, ist dieses Seminar im Grunde der Startpunkt für eine große Reise, die ich auch die große Heldenreise nenne. Setzt sich langsam durch, dieser Begriff. Und Paul Rebbio hat es nie so genannt, hat aber interessanterweise genau für die wichtigsten Stationen dafür einzelne Workshops entwickelt. Für die Stationen der großen Heldenreise. Jetzt in dem Heldenreise-Seminar haben wir natürlich da jetzt nicht nochmal einen Monat Zeit, um die anderen Stationen zu gehen. Deshalb gibt es ein Angebot über die Reise ins Land der Wunder, die Fantasiereise, zum Teil mit Atemunterstützung, dass da sich zeigen kann, was ich gerade im Moment zeigen will, was da gerade im Moment ein Thema im Vordergrund ist. Oft, muss ich dazu sagen, das Thema Tod, Sterben und Auferstehung wieder, weil es auch kein Wunder ist, dass das ein mythisches Thema ist, ein wichtiges mythisches Thema, wie zum Beispiel der Phönix aus der Asche, der immer wieder verbrennt und neu aufersteht, weil in so Transformationsprozessen, Entwicklungsprozessen muss immer wieder Altes sterben. Alte Einstellungen, alte Vorstellungen, alte Konzepte, die müssen sterben, damit neue entstehen können.
Tut
In der
manchmal weh.
Pubertät muss mein Kind, sozusagen meine kindliche Einstellung, ich bin für nichts verantwortlich und so weiter, muss sterben, damit ich neue Einstellungen entwickle als erwachsener Mensch beispielsweise. So, jetzt, und das kann dann in dieser Reise, in dieser Reise ins Land der Wunder, kann zum Beispiel das Thema auftreten. Oder es treten Themen auf mit der geschlechtlichen Orientierung, mit Sexualität, mit Partnerschaft. Oder es treten Themen auf mit dem Schatten, mit der dunklen Seite, mit verdrängten Gefühlen und so weiter. Alles so Phasen der großen Heldenreise. Oder es tauchen nochmal Sachen auf, wo meine Eltern nochmal auftauchen, was ich von denen eventuell mitbekommen habe, was mir nicht so gut getan hat, etc. etc. Das zeigt sich halt da, was ich gerade zeigen mag und darf auch ein Stück weit heilen.
Und sind das, also ich verstehe das jetzt so, die Heldenreise, dieses ja, Startseminar in der großen Gruppe, ist wie so der Beginn meiner eigenen Heldenreise, wo ich überhaupt meine Vision oder auch meine, das, was mein Held auch will, oder dass ich da überhaupt Energie auch freilege, um so einen Start zu gehen, also um die ersten Schritte zu gehen. Und dann gegebenenfalls bin ich in meinem Alltag zurück und ich merke, ich bin so auf meinem Weg. Vielleicht habe ich jetzt auch eine klarere Vision, aber es kommen Themen, wo ich jetzt weiß, da würde ich gerne dran arbeiten. Und da könnte ich jetzt, ich weiß gerade nicht, wie du es genannt hast, diese einzelnen Seminare, haben die Themenschwerpunkte oder, ah, okay, und je nachdem, welches Thema im Vordergrund ist beispielsweise, kann ich einfach weiterarbeiten, auch in dem Mythos-Kontext oder ja.
Ja, quasi, kann man sagen. Also entweder man macht so, kann man machen, jetzt taucht das Thema Mann-Frau auf, meine Fähigkeit zu lieben. Ich habe da immer wieder ein Thema, oh, kann ich da nicht irgendwie mal reifen beispielsweise. Dann mache ich die Lover's Journey, so heißt das Seminar bei uns, das sich um das Thema Mann sein, Frau sein, Fähigkeit zu lieben kümmert, wo man dann 5 Tage sich dem Thema widmet und so weiter. Oder man gibt es einfach systematisch, wir empfehlen einen so Workshop pro Jahr. Macht man auch, bietet man auch in festen Gruppen an, sodass man da wirklich ein paar Jahre in einer festen Gruppe diesen Weg geht, wo man diesen Themen sich widmet. Und das sind aber dann die Hauptthemen. Das eine ist die Familie, die Herkunft und wie ich mir Familie vorstelle auch, wie sie im Moment ist und wie ich sie mir wünsche. Family Circles heißt das Seminar. Dann die Beziehung, weil ich schon gesagt habe, Lover's Journey. Dann kommt der Schatten, Owning the Shadow. Und dann kommt Tod und Auferstehung, wo es darum geht, wirklich mal das Alte schauen, was will ich loslassen, was darf gehen, damit ich neuen Weg einschlagen kann und neu weitergehen kann.
Was jetzt gerade noch als Frage präsent ist bei mir das Thema Ritual oder welche Rolle spielen Rituale in der Heldenreise? Ja, was verstehst du unter Ritual? Welchen Zugang hast du ganz persönlich dazu?
Ja, die Heldenreise ist, wie ich schon vorhin gesagt habe, eigentlich selbst ein Ritual. Wir machen Rituale, um mit unserem Unbewussten zu sprechen oder mit höheren Kräften, falls wir daran glauben, dass es die gibt. Kann man ja verschiedener Meinung sein. Aber unsere inneren unbewussten Kräfte, die gibt es, ich glaube, da ist man sich inzwischen schon einig, auch in der Wissenschaft. Und mit diese Ebene, vor allem die Ebene des Unbewussten, auch die reagiert auf Rituale, hört auf Rituale. Die braucht eine Form, die braucht ein Bild. Wir wollen Bild und eine klare Sprache, und genau das tut ein Ritual. In Visionen und so weiter kann ich mir was vom Unbewussten holen an Informationen oder vom Unbewussten bekommen. Und in Ritualen kann ich kommunizieren in einer anderen Richtung. Ich kann dem Unbewussten etwas sagen, dass ich etwas Bestimmtes mir wünsche oder um etwas bitte oder etwas loslassen möchte. Und Ritual zeichnet sich für mich dadurch aus, dass ich mir einen Raum abgrenze und eine Zeit abgrenze. Bestimmter Raum, bestimmte Zeit, um die Energie da zu sammeln. Und da mache ich etwas, was vom Rahmen her, vom Ablauf her mehr oder weniger festgelegt ist, was ich aber ausfülle mit dem, was gerade in mir passiert. Und wir haben auch in der Heldenreise kleinere, größere rituelle Elemente. Ein Element ist das Ritual für die Stärkung des Instruments der Kraft. Weil der Held hat, oder die Heldin hat ja in den Mythen immer irgendein Kraftinstrument, Excalibur, Mithril oder was auch immer. Auch in den neueren Mythen ist es natürlich so. Und auch die Heldin, der Held in der Heldenreise bekommt ein Kraftinstrument. Hilft ihm in der Konfrontation mit dem Dämon. Und das wird da nochmal mit tatsächlicher Kraft aufgeladen, weil es in dem Ritual eine Verbindung zum Unbewussten bekommt. Und das Unbewusste sich damit einschaltet und den Helden, die Heldin stärkt, dadurch, dass wir da dieses Ritual machen.
Wow, das ist großartig. Ich verstehe so viel mehr Dinge jetzt über die Heldenreise. Auch dadurch, okay, ich wusste, da spielen Rituale eine Rolle, aber welche Idee steckt denn dahinter? Und ich kann damit sehr wohl was anfangen, mit der Unterscheidung in Visionen kann ich vielleicht vom Unbewussten was empfangen und in Ritualen kann ich von meinem Bewussten aus etwas in mein Unbewusstes schicken. Okay.
Ja, und dann spielt das Unbewusste mit. Und solange es nicht mitspielt, ist es ein harter Job, irgendwas zu verändern. Klar, ja.
Okay, jetzt habe ich dich ja schon mal hier vor mir und mich würde jetzt als Gestalttherapeutin auch noch interessieren, wenn man jetzt als Gestalttherapeutin eine Heldenreise-Leiterausbildung machen möchte, wie gestaltet die sich denn? Also da können wir ja vielleicht kurz drauf eingehen, das wäre wahrscheinlich noch mal ein ganzer Podcast wert, aber so, was sollte man mitbringen oder was für einen Rahmen bietest du dem Auszubildenden beispielsweise?
Ja, bei uns im Institut war es früher so, ist auch jetzt noch so, dass wenn man die normale Gestalttherapieausbildung macht, dass da die Heldenreiseleiterausbildung integriert ist sozusagen. Es gibt aber jetzt natürlich auch Leute, die sind Gestalttherapeuten und kommen dann trotzdem irgendwann mal auf die Heldenreise und sagen, ja, will ich anleiten und wollen nicht bei uns wieder mit der Gestaltausbildung vorne anfangen. Ist nachvollziehbar. Deshalb biete ich seit ein paar Jahren externe Heldenreiseleiterausbildung für fertige Therapeuten an. Gestalttherapeuten oder transformative Tanztherapeuten aus unserem Institut. Und das sind 3 Wochenblöcke, 3 bis 4 Tage. Und ja, da geht es einmal darum, um die Methodik. Dann übt man selber mal, indem man was anleitet in der Gruppe und Feedback kriegt dazu. Und dann wird nochmal die Heldenreise von vorn bis hinten durchgekaut. So wie wir es jetzt ein bisschen tun. Was ist bedeutsam? Worauf muss ich achten? Wie gehe ich mit Personen um, die es schwer haben, in dem Plot sich zurechtzufinden und so weiter? Genau. 3 mal 5 Tage startet wieder im Herbst, findet man unter heldenreise.de.
Genau, weil ich denke doch, wenn wir jetzt im Gestaltcafé hier gerade sitzen, ich dachte ja am Anfang, als ich diesen Podcast gestartet habe, wir erreichen jetzt ganz viele, die Gestalt noch nicht kennen, tun wir sicherlich auch, Aber viele Hörer und Hörerinnen sind auch Gestalttherapeutinnen, wegen dieser Frage, die auch relevant ist, glaube ich, für Zuhörerinnen. Und
Ja.
die Voraussetzung, dass man selber schon eine Heldenreise als Teilnehmerin gemacht hat?
Ja, auf alle Fälle natürlich. Sonst macht es keinen Sinn. Ja.
Wie soll man sonst wissen, ob man den Ruf spürt, dann nein.
Ja.
Okay. Aha, ja. Okay. Vielleicht nochmal zurück. Wir haben angefangen damit, uns zu fragen, wie ist die Heldenreise nach Deutschland gekommen, wie ist die entstanden? Und wir haben über Paul Rebelliot gesprochen. Allerdings haben wir noch nicht viel über seine Person gesprochen. Ich würde mich auch interessieren, ob du den selbst mal kennengelernt hast früher, oder war das dieser Kontakt deiner Kollegin, die in Esalen war? Also was war damals so für dich der Spirit, und wie kam es, dass du neben diesem körperorientierten, aber auch von Paul Rebelliot vielleicht überzeugt warst? So, genau.
Ja, das ging dann ganz einfach so, dass Marlies Afflerbach, das war diejenige, die damals in Esserling bei ihm war, dann in Deutschland für ihn organisiert hat. Und dann kam er nach Deutschland und dann war ich natürlich sofort dabei.
Ach, cool, ja.
Ganz klar. Und dann habe ich jedes Jahr einen Workshop bei ihm gemacht und dann eine vierjährige Ausbildung und dann in seiner Ausbildung assistiert. Also ich habe viele Jahre mit ihm zusammengearbeitet.
Ah.
Und er war wirklich ein sehr eindrucksvoller Mensch. Er kam ja vom Theater und war ein wunderbarer Schauspieler und konnte da sehr unterhaltsam sein und sehr schön sein, hat wunderbares Theaterenglisch gesprochen, so dass ich ihn auch gut verstanden habe, trotz meinem nicht so guten Englisch damals. Ja, war auch ein sehr, sehr guter Therapeut und in manchen Mal habe ich wirklich absolut fasziniert. Zum Beispiel darin, dass er sich auch selbst als Person ziemlich stark mit eingebracht hat. Er hat ja die Gestaltausbildung bei Dick Price gemacht, einem Schüler von Fritz Perls in Esalen, einem der Begründer von Esalen. Und Dick Price hat die Veränderung, die Perls schon vorgenommen hat, dass es nicht mehr eine Hierarchie gibt zwischen Therapeut und Klient, sondern dass die mehr oder weniger auf derselben Ebene sind, hat Dick Price nochmal weitergetrieben und nicht mehr vom Therapeut oder Klient gesprochen, sondern von Initiator und Facilitator, also dem, der den Prozess initiiert, also der Klient, und dem Facilitator, der ihn unterstützt und der es ihm möglich macht, den Weg zu gehen. Sodass man so wirklich in die Richtung, dass sie beide auf derselben Ebene sind. Und das hat Paul Rebelliot auch übernommen. Und auch das hat mir sehr imponiert.
Ja, also ich war selbst letztes Jahr in Esalen und habe einen Gestaltkurs besucht bei einer, ja, Gestalttherapeutin, die auch bei Dick Price gelernt hat. Und sie war so fasziniert, ja, von diesem dialogischen Prinzip. Und ich
Ja.
denke, das ist genau das, was du gerade beschreibst, eben mehr auf diese Augenhöhe zu kommen.
Ja.
Und ja, wenn ich so zurückdenke, ich glaube, Dick Price ist auch ganz tragisch verunglückt.
Ja.
Das heißt, der hatte damals Paul auch mit ausgebildet in Esalen, und Paul ist dann nach Deutschland gekommen auch und hat hier eine Ausbildung angeboten, oder wo hast du da assistiert, oder dann in Amerika?
Hier. Also er ist nicht nur nach Deutschland gekommen, sondern nach Europa, muss man sagen. Er hat auch in der Schweiz gearbeitet, in Italien, in Irland, in England. Ja, das waren die wichtigsten Stationen, Frankreich nur ein bisschen. Genau. Und Ausbildungen hat er erstmal eine in der Schweiz gemacht und dann, so viel ich weiß, in Holland, aber dann vor allem in Deutschland.
Wow,
Und da habe
okay.
ich assistiert dann auch und
Ja.
organisiert. Ja.
Ich merke da immer so ein bisschen, ja, wie so eine Wehmut, dass ihr, ich sage jetzt einfach mal ihr, der älteren Generation, damals in so einen Spirit aufgewachsen und reingekommen seid, wo so viel Begeisterung, Aufbruch, auch so, ja, Vernetzung so im Vordergrund stand. Und klar, dieses Gestaltcafé hier, was ich mache, freut mich total, dass ich viele Menschen kennenlerne und die Begeisterung teile. Und gleichzeitig war ich auch ein bisschen enttäuscht letztes Jahr in Esalen, weil eher so der alte Geist gerühmt und so wird, als dass da noch so viel ganz viel Energie und Aufbruch ist, sondern es ist
Ja.
eben so, wir schauen zurück auf die großen Koryphäen und mich berührt es eben jetzt, so zu gucken, und was ist daraus geworden und
Ja.
zu sehen, was hast du in deinem Leben daraus gemacht? Also bin ich
Ja, so
jetzt.
ging es mir auch in Esselen. Meine Frau und ich haben 2004 in Esselen geheiratet.
Wow, okay.
Ja.
Ja.
Und dachten auch, ah, das ist der Ort dafür. Und haben da auch nicht mehr viel von dem alten Geist gefunden. Damals schon. Und vor 20 Jahren, also schon nicht mehr sehr viel von dem alten Geist. Ja, so ist es. Und es ist viel daraus entstanden. Wenn man sich rumschaut und schaut, welche Personen waren denn damals dort, die haben vieles umgekrempelt.
Total, ja.
Ja, und ich finde es auch immer schade, dass nicht alle Paul Rebbio kennenlernen konnten. Und vor allem deswegen auch, damit man sich da zumindest ein bisschen reinfühlen kann, habe ich ein Buch geschrieben. Das hier, sieht man das?
Vom Künstler zum Heiler.
Ja,
Ja.
genau. Das ist über Paul Rebbio und sein Leben, sein Werk, einige Originaltexte von ihm. Da kann man Bezug zu ihm kriegen, kann man sich ein bisschen mit ihm verbinden, auch wenn er seit 12 Jahren inzwischen nicht mehr am Leben ist. Ja.
Wie wertvoll. Also das verlinken wir auf jeden Fall hier in unserer Videobeschreibung und die Infos, ich glaube, findet man auch auf eurer Homepage vom Institut
Ja.
für Gestalt und Erfahrung. Da sind ja
Ja.
auch Publikationen. Ja, ist gerade, klingt noch was nach von unserem Gespräch oder gibt es was, was du den Zuhörern und Zuhörerinnen auf jeden Fall gerade noch sagen willst oder was das ist jetzt?
Oh, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Finde ich. Also, das ist wirklich einfach, das Wesentliche ist nicht nur drüber nachzudenken, drüber zu lesen, sich Gedanken zu machen, sondern wirklich sich auf die Prozesse einzulassen, wo auch immer, auf emotionale Prozesse einzulassen und vor allem auch auf körperliche Prozesse einzulassen, wo auch immer man das tut. Dann kann sich wirklich was verändern im Leben.
Wow. Franz, vielen Dank für deinen Besuch hier im Gestaltcafé, für den Einblick. Ja, falls wir in der Zukunft nochmal einen Podcast aufnehmen, dann vielleicht über die Ausbildung zur Heldenreiseleiter. Das merke ich gerade so, da hätte ich total Interesse. Können wir mal schauen. Und an der Stelle, für alle, die noch mehr Infos über die Heldenreise sich wünschen, ihr findet, wie gesagt, den Link zur Homepage des Instituts für Gestalt und Erfahrung hier in den Shownotes des Podcasts und auch die Kontaktdaten von dir, Franz, vielleicht die E-Mail oder schauen wir mal. Genau.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mir große Freude gemacht.
Ja, sehr gerne und bis bald, würde ich sagen. Tschüss,
Bis
Franz.
bald. Ciao.
Schön, dass du in dieser Folge im Gestaltcafé zu Gast warst. Wie immer lade ich dich zum Schluss ein, in deinen eigenen inneren Dialog mit dem zu treten, was du gerade gehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, lass mir gerne ein Abo oder eine Bewertung da und teile deine Gedanken mit mir in den Kommentaren zur Folge. Bis zum nächsten Mal.